Liebe Geschwister, liebe Gäste, den Predigttext von heute finden wir in dem Evangelium nach Johannes. Johannes Evangelium, Kapitel 3. Das sind die Verse 1 bis 21. Johannes Evangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 21. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Der Wind weht, wohin er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Niemand ist aufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen noch mal kurz beten. Lieber Herr, die Dinge, die uns der Herr Jesus hier offenbart, sind himmlische Dinge, die wir mit unseren Fähigkeiten nicht verstehen würden. Aber wir danken dir, dass du sie uns geoffenbart hast. Und dass wir in diesem Sohn, deiner Liebe, Vater, die Vergebung der Sünden haben, das ewige Leben haben. Wir danken dir dafür, Herr. Du hast wirklich deine Liebe darin gezeigt, dass du ihn gegeben hast, damit wir nicht in der Finsternis bleiben, nicht verloren gehen für eine ganze Ewigkeit, sondern in ihm, durch ihm das Leben empfangen. Ihr seid Preis und Ehre dafür. Öffne uns dein Wort, Herr, dass wir immer mehr verstehen, welchen wunderbaren Plan du für uns vorhast. Amen. Ich erinnere mich, dass es früher in Frankreich einen Staatspräsidenten gab, der die Angewohnheit hatte, sich von Menschen aus einfachen Verhältnissen einladen zu lassen. Er tat dies, um zu zeigen, dass er nicht abgehoben war, dass er nicht zu den Unberührbaren gehörte, sondern sich auf die Ebene der Menschen begeben wollte und sich um ihre alltäglichen Probleme kümmern wollte. Er wollte das um den Tisch besprechen. Um keinen unerträglichen Druck zu schaffen, bat er die Menschen, keinen außergewöhnlichen Gericht dazu zu bereiten, wie es üblich ist für ein Staatsoberhaupt, sondern so zu kochen, wie sie es gewohnt war. Nudelgerichte, Eintopf. Ja, ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn sich der Bundeskanzler dich anrufen würde und sich bei dir einladen würde. Aber ich glaube, ich persönlich konnte mich nicht so verhalten, als ob nichts wäre. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Regierungschef zu Gast ist. Warum sage ich das? Hier in dieser Geschichte kommt ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates der Juden zu Jesus, ein Führer der Juden, und der nennt Jesus Rabbi. Das heißt Lehrer. Nikodemus ist selbst Lehrer, ein Theologe und nicht irgendeiner Lehrer. Er ist der Lehrer Israels und nebenbei Mitglied der Partei der Pharisäer, eine der strengsten Richtungen des damaligen Judentums. Und die Tatsache, dass er Jesus Rabbi nennt, obwohl Jesus nie in einer theologischen Hochschule studiert hat, zeigt, wie sehr er ihn schätzt. Und er nennt auch den Grund, warum er Jesus schätzt. Er sagt, niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Darum hat er Respekt vor Jesus. Dieser Mensch muss von Gott sein. Es ist auch interessant, was er sagt. Er spricht nicht nur für sich, sondern im Namen des Hohen Rates. Er sagt, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist. Wir wissen es. Wir können das nicht leugnen. Er meint, wir, die religiösen Führer des Volkes, angesichts solcher Tatsachen, wissen wohl, dass Gott dich geschickt hat und du kein Schwindler bist. Dass du authentisch bist. Es ist erstaunlich, dass er von Menschen spricht, die später auch ihre Abneigung, auch ihren Hass gegen Jesus zeigen werden. Und er sagt über diese Menschen, sie wissen wohl, mit wem sie zu tun haben. Wie hättest du an Jesu Stelle reagiert? Ich denke, ich hätte so geantwortet. Wow, ich fühl mich sehr geehrt, dass ihr endlich erkannt habt, wer ich bin. Lass uns jetzt gemeinsam sprechen, wie wir die Dinge des Reiches Gottes fördern wollen. Einheit macht stärker. Wir haben das gleiche Ziel. Lass uns gemeinsam arbeiten. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Jesus ihm antwortet. Er sagt, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. In anderen Worten, spricht vom Reich Gottes. Du meinst, wir beide wollen die Dinge des Reiches Gottes fördern, aber ich sag's dir, wenn man nicht vom Neuen geboren wird, dann braucht man sich keine Fragen über das Reich Gottes zu machen. Man kommt nicht in dieses Reich. Wie gesagt, das Wort wahrlich, was Jesus hier mehrmals verbraucht, wir sehen es, es ist nicht das erste Mal und es ist nicht das letzte Mal in diesem Kapitel, es sagt mehrmals, wahrlich, wahrlich. Das ist die Übersetzung vom Wort Amen. Amen bedeutet so etwas wie, so ist es. Es ist wahr, es entspricht der Wahrheit. Und dass Jesus hier das Wort Amen oder wahrlich zweimal sagt, bekräftigt das, was folgt. Was er sagt, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, er sagt also, was ich sage hier ist sehr wichtig, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was er sagt, nicht sehen, bedeutet nicht genau, er kann in das Reich Gottes nicht eintreten. Das heißt, er kann das Reich Gottes nicht verstehen. Er kann nicht verstehen, worum es geht. Er kann nicht verstehen, was Gott will. Um zu verstehen, warum Jesus diese Antwort hier gibt, müssen wir auf das zurückschauen, was der Evangelist Johannes am Ende vom Kapitel 2 sagt. Ein Kapitel vorher. Kapitel 2. Jesus hat den Tempel gereinigt. Und dann lesen wir in Vers 23. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinem Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Und wahrscheinlich war Nikodemus und viele der Obersten der Juden in dieser Menge, die gesehen haben, welche Zeichen, welche Wunder Jesus getan hat. Aber dann lesen wir folgende Worte, Vers 24. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Jesus tat viele Zeichen und Wunder und wir lesen, die Menschen glaubten an ihn, aber Jesus vertraute ihnen nicht, weil er wusste, dass ihr Glaube nicht echt war. Es war ein oberflächlicher Glaube. Sie glaubten nur aufgrund der Wunder, die sie sahen. Aber sie erkannten nicht, wer Jesus wirklich war. Und das scheint auch hier bei Nikodemus der Fall zu sein. Obwohl er sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott bist, erkennt er nicht wirklich, wer Jesus ist. Dass er der Messias ist. Der versprochene Messias Israel. Und was es bedeutet auch, ein Messias zu sein. Zunächst wollen wir versuchen zu verstehen, was Jesus meint, wenn er von Wiedergeburt oder Geburt von oben spricht. Das ist das Gleiche. Wiedergeburt oder Geburt von oben, vom Neuen geboren werden. Fromme Juden wie Nikodemus dachten, sie hätten automatisch ein Anrecht am Reich Gottes, dadurch, dass sie Juden waren, Mitglied des Volkes Gottes, Kinder Abrahams, Kinder der Verheißung. Jesus betont, dass man nur dann in dieses Reich eintreten kann, wenn eine neue Schöpfung geschieht und man ein neuer Mensch wird. Wir müssen deshalb auf die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk zurückblicken. Ich habe mich gefragt, warum spricht Jesus von Geburt und nicht von neuen Schöpfung? Wenn wir das Alte Testament lesen, sehen wir, dass Gott die Glieder des Volkes Israel als Kinder betrachtet, die er durch die Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten sozusagen gezeugt hat, geistlich gezeugt hat. Israel wird sogar im Alten Testament als Sohn Gottes bezeichnet. Das lesen wir im Buch des Propheten Hosea, Kapitel 11, Vers 1, wo Gott sagt, als Israel jung war, liebte ich ihn. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aber es ist nicht bei dieser ersten Liebe geblieben. Kleine Kinder lieben ihre Eltern. Man kann ihnen alle Fehler vergeben. Die Israeliten sind erwachsen geworden und sie haben sich als undankbare Kinder erwiesen. Sie haben den verlassen, der sie erlöst und versorgt hatte, großgezogen hatte. Und schaut mal, was Gott oder wie er im Buch des Propheten Jesaja über sein Volk spricht. Ein paar hunderte Jahrhunderte später. Gott sagt: Hört, ihr Himmel, und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Und Gott verspricht also durch die Propheten, dass er sich deshalb ein neues Volk bilden wird, dass er neue Kinder zeugen wird. Aber diesmal wird es anders sein. Er sagt zum Beispiel im Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 31, diese bekannten Worte: Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen. Er spricht von diesem neuen Volk, von diesen neuen Kindern, die er zeugen will. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen. Vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Keine Ausnahme. Warum das? Weil die Gebote Gottes auf ihr Herz geschrieben sind. Denn ich werde ihre Missetaten vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenke. Die Verheißung der Vergebung ist auch ein wesentlicher Bestandteil des neuen Bundes. Es ist sehr wichtig. Vergebung der Sünde. Ich mache so einen kleinen Exkurs, aber wenn wir zum Beispiel den Hebräerbrief lesen, dann sehen wir, dass es wichtig ist für den Autor des Hebräerbriefes zu zeigen, dass das Problem des alten Bundes war, dass er keine Gewissheit vermittelt hat. Die Menschen wussten nicht, was geschieht mit meinen Sünden. Habe ich Vergebung oder nicht? Zusicherung des neuen Bundes ist, es gibt eine Lösung für die Sünde. Sünde kann vergeben werden. Liebe Geschwister, viele unserer Zeitgenossen, Menschen, die sich Christen nennen heutzutage, und die Kirchen sind voll von diesen Menschen. Die machen denselben Fehler wie einst die Juden. Sie glauben, dass sie aufgrund ihrer christlichen Taufe oder ihrer Mitgliedschaft in einer Kirche Kinder Gottes sind. Ich habe gestern Leute getroffen, wir haben gesagt, wir sind seit Generationen Mitglied in der Kirche, wir sind im Kirchenvorstand, wir setzen uns ein, wir sind nicht passiv. Diese Menschen glauben fest, dass sie aufgrund dessen, was sie tun, Kinder Gottes sind, dass sie in den Himmel kommen werden. Jesus erinnert uns hier daran, dass wir nicht als Kinder Gottes in dieser Welt geboren werden. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir oft hören, alle Menschen sind Kinder Gottes. Alle Menschen. Egal, ob sie glauben oder nicht. Gott ist Vater aller. Jesus lehrt, dass Gott nicht automatisch unser Vater ist. Du kannst Vater unser so lange sprechen, wie du willst. Gott ist nicht automatisch dein Vater, wenn du nicht an seinen Sohn Jesus glaubst. Wir werden es durch den Glauben an Jesus Christus, den einzig rechtmäßigen Sohn Gottes. Einzige, der rechtmäßig Sohn Gottes ist, Kind Gottes ist, ist Jesus Christus. Zweite Person der Dreifaltigkeit. Nikodemus versteht zwar, dass Jesus hier bildhaft spricht, wenn er von neuen Geburt spricht, aber er denkt, dass Jesus ihn auffordert, sein altes Leben hinter sich zu lassen, alles zu vergessen, was er ist, oder es ist wahrscheinlich ein alter Mensch schon, und einen neuen Anfang zu machen. Er sagt, ja, wie kann es sein? Ich bin zu alt dafür, mein Leben habe ich schon mal gelebt. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er meint nicht, also wie kann ich wieder als Baby in das, also viele verstehen das so, aber das ist nicht, was er meint. Er hat schon verstanden, dass Jesus bildhaft spricht. Und was er sagt hier, was er sagen will, ist, wie kann ich ein zweites Mal leben? Ich kann nicht wieder anfangen. Ich kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß meiner Mutter eingehen und geboren werden und einen neuen Anfang machen. Alles wieder neu machen, alles besser machen. Geht nicht. Wir leben nur einmal. Was er sagt, ist keineswegs naiv. Wie soll ich, sagt er, das ehrenwerte Mitglied des Hohen Rates der Juden mit all seinem theologischen Wissen von vorne anfangen. Will ich das überhaupt? Ich habe alles erreicht, was ein Mensch in diesem Leben erreichen konnte. Wie kann ich auf so ein Leben einfach pfeifen? Ich habe mein Leben lang auf das Kommen des Reiches Gottes gewartet. Und was ich jetzt brauche, Jesus, ist ein ganz einfaches Rezept, wie ich in dieses Reich gelange. Sag mir. Vers 5. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das ist nicht das erste Mal, dass Jesus sagt, er wiederholt es. Und jedes Mal sagt er: Wahrlich, wahrlich. Wie wichtig es ist. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Deshalb ist der Geist auch so wichtig. Deshalb der Vers 5. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Jesus will uns, oder will Nikodemus, zwei Dinge erklären. Erstens, dass die Antwort auf seine Frage in der Bibel ist. Er ist der Lehrer Israel. Es soll doch die Bibel sein. Deshalb sagt er auch, du bist der Lehrer Israels und du weißt diese Dinge nicht. Du erforschst die Schriften, du lernst sie auswendig und du weißt nicht, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Wie kann es sein? Wenn du es nicht weißt, wer soll es wissen in Israel? Wenn du das nicht lehrst, wer soll das lernen? Und zweitens, was Jesus sagt, ist, dass Errettung nicht Menschenwerk ist, sondern Gottes Werk. Und diese Errettung wird durch Gnade erlangt. Wir haben kein Recht darauf. Wir können nicht sagen, ja, sag mir Jesus, was ich zu tun habe, und dann mache ich das, und dann bin ich automatisch Kind Gottes. Nein, wir haben kein Recht dazu. Es ist Gottes Geschenk. Ja, die Antwort ist in der Bibel, im Buch des Propheten Hesekiel. Gott sagt dort durch seinen Propheten Hesekiel im Kapitel 36: Und ich will reines Wasser über euch sprengen, Volk Israel, und ihr werdet rein sein. Waschung von den Sünden. Ihr werdet rein sein vor mir. Das Thema Reinheit ist wesentlich in der Schrift. Wer nicht rein ist, kann vor Gott nicht bestehen. Deshalb geht es in vielen Büchern des Alten Testaments um dieses Thema Reinheit. Wie kann ich vor einem heiligen Gott rein sein? Und da gibt Gott die Antwort: Ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Und aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will euch die Fähigkeit geben, zu verstehen, was ich in meinem Wort sage und befehle, dass ihr das tut. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinem Satzung wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ich, der Herr, werde das tun. Übrigens, die Waschung, die hier gemeint ist, ist nicht das äußere Zeichen der Taufe, sondern die innere Wirkung des Heiligen Geistes. Es ist der Geist Gottes, der dem Menschen ein neues Leben schenkt, reinigt und verändert. Und wenn wir weiterlesen nach diesem Kapitel 36, da kommt das Kapitel 37. Und in diesem Kapitel 37, ich denke, viele von euch wissen, worum es geht in diesem Kapitel 37, da bekommt Hesekiel die Vision von toten Gebeinen. Er sieht in einem Tal, wahrscheinlich nach einer Schlacht, Menschen, die da verkommen sind, und ja, er sieht Gebeine, verwest, aber jetzt sind nur noch Gebeine da, sind tot, können nicht mehr leben. Und er sieht, wie durch den Geist Gottes tote Gebeine zusammenrücken. Vorher sagt Gott, okay, befehle mal den Geist, auf diese tote Gebeine zu blasen. Und Hesekiel denkt, ja, was soll denn da passieren? Sie sind tot. Er sagt, tu das. Und er befiehlt das. Und er sieht in der Vision, das ist eine Vision, das ist nicht die Realität. Das ist, was er sieht. Er sieht, wie durch den Geist Gottes diese tote Gebeine, Knochen zusammenrücken, wie Fleisch auf diesen Knochen zusammenwächst, wie sie wieder zu lebendigen Wesen werden. Sie stehen auf und sind wieder da, leben. Was ist das? Was bedeutet dieses Bild? Das ist die Erklärung von dem, was wir vorher gelesen haben, über diese Verheißung Gottes. Das ist hier ein wunderbares Bild über die Wiedergeburt. Es ist nicht die Auferstehung des Volkes Israel, die Wiedergründung des Staates Israel. Es ist ein Bild über die Wiedergeburt. Gott verspricht, ich werde ein neues Volk bilden und sie werden lebendig werden und sie werden von meinem Geist belebt und werden das tun, was ich möchte. Das werden meine Kinder sein und ich werde ihr Gott sein. Und ihr Vater sein. Nur Gott ist in der Lage, Menschen, die geistlich tot sind, wieder zu beleben. Tote Gemeinden können nicht von sich selbst leben. Sie kommen nicht mehr in Gedanken. Nur Gott kann sie wieder beleben. Und Jesus geht weiter, Vers 6, er sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Es besteht eine grundlegende Gegensätzlichkeit zwischen dem, was der Mensch kann, wozu er fähig ist, und dem Leben von oben, das nur Gott geben kann, das der Geist Gottes allein geben kann. Du kannst nicht in das Reich Gottes eintreten, indem du deine angeborenen Fähigkeiten einsetzt. Und sagst, ich habe eine gute Erziehung. Ich danke meinen Eltern, dass ich fromm erzogen worden bin. Ich möchte Gott dienen. Ich habe die Fähigkeiten, das theologische Wissen, das zu tun, was Gott will. Jesus sagt, das kannst du nicht. Du denkst, du könntest es tun, aber das ist eine Illusion. Du brauchst unbedingt eine Veränderung in deinem Leben, die nur Gott aus Gnade, aus reiner Gnade durch seinen Geist dir schenken kann. Und Jesus geht noch weiter, Vers 7. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Man könnte hier diesen Satz so übersetzen, lieber Nikodemus, nimm keinen Anstoß daran, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Wenn er sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, dann spricht er auch von den anderen Mitgliedern des Hohen Rates. Ja, das ist nicht nur Nikodemus. Und er stellt auch die beiden auf die gleiche Ebene. Er macht keinen Unterschied zwischen ihnen. Die meisten sind vielleicht Jesus gegenüber feindlich gesinnt, aber auch Nikodemus, obwohl er für Jesus eine gewisse Sympathie empfindet, er gehört auch zu denen. Er zeigt durch seine Reaktion, durch das, was er sagt, dass er nicht den rettenden Glauben empfangen hat. Dass er diesen Glauben nicht hat. Er versteht nicht, was Jesus sagt. Er versteht nicht, wer Jesus ist. Jesus sagt im Vers 8, der Wind weht, wo er will, und du hörst ein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Im Griechischen ist das Wort für Geist das gleiche wie für Wind, Pneuma. Auf Hebräisch auch, Ruach, das ist das gleiche. Wind oder Geist, das gleiche Wort. Was Jesus hier damit sagen will, ist, dass selbst wenn der Geist Gottes souverän wirkt, das wird dadurch gezeigt, dass er sagt, der Wind weht, wohin er will. Also du hast keinen Einfluss auf den Wind. Ja? Du spürst nur sein Sausen, die Auswirkung, aber du beherrschst nicht den Wind. Das heißt, der Geist Gottes ist souverän. Er wirkt, wie er will. Du kannst ihn nicht beeinflussen. Er wirkt souverän, indem er die Wiedergeburt schenkt. Indem er ein neues Leben schenkt. Aber die Frucht dieser Wiedergeburt, dieses Wirkens des Geistes Gottes, werden zwangsläufig sichtbar oder spürbar werden. Das wird nicht ohne Wirkung sein. Und einer dieser Früchte ist der Glaube. Da, wo der Geist Gottes wirkt, da, wo er Wiedergeburt schenkt, entsteht Glaube. Dieser Glaube kann nicht verborgen bleiben. Er wird sichtbar sein, er wird sich ausdrücken. Wer sein Vertrauen ganz auf Jesus setzt und seinem Namen bekennt, zeigt damit, dass er vom Neuen geboren wird. Woher weiß ich, dass jemand wiedergeboren ist? Das ist jemand, der nicht sein Vertrauen auf sich selbst setzt, sondern sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt, der an ihn glaubt, der ihm vertraut und seinen Namen bekennt. Er bekennt, jawohl, Jesus ist Herr, er ist Herr meines Lebens. Dieser Mensch ist wiedergeboren. Er kann nicht auf diese Erkenntnis von sich selbst kommen. Nikodemus mit all seinem Wissen und all seiner Erfahrung hat das noch nicht verstanden. Und er beweist damit, dass er nicht gerettet ist. Er, der Theologe, der Lehrer Israels, schaut auf seine Antwort. Wie kann das geschehen? Er versteht nicht, was Jesus ihm erklärt hat. Ja, wie kann das geschehen? Wie kann man gerettet werden? Wir kommen zum zweiten Punkt. Wie kann man gerettet werden? Und da stellt sich eine wichtige Frage. Wir haben gesehen, Gott ist souverän, der Geist Gottes ist souverän. Er schenkt Wiedergeburt, wem er will. Und du kannst es nicht beeinflussen. Bedeutet die Tatsache, dass Gott derjenige ist, der die Wiedergeburt schenkt, dass der Mensch keine Möglichkeit hat, seine Errettung zu beeinflussen? Es ist so, wie bestimmte Menschen sagen, ich kann nichts dafür, wenn ich keinen Glauben habe. Das wurde mir nicht von Gott geschenkt. Ich kann nichts dafür. Deshalb kann mich Gott auch nicht richten. Er hat mir keinen Glauben gegeben. Ich bin ein armer Mensch. Nein, der Mensch kann wohl zu seinem Heil etwas tun. Jesus gibt deshalb ein Beispiel aus der Geschichte des Volkes Israel. Das zeigt, dass der Mensch sehr wohl etwas tun kann und muss, um dieses Leben von Gott zu erhalten. Jesus sagt in den Versen 14 und 15, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus bezieht sich, indem er das sagt, auf eine Episode während Israels Aufenthalt in der Wüste nach dem Auszug aus Ägypten, als das Volk gegen Gott murrte. Es war nicht das erste Mal, es war auch nicht das letzte Mal. Wie immer murrte das Volk. Ja, warum passiert das? Warum lässt Gott das zu? Und Gott schickte als Strafe Giftschlangen. Und diese Schlangen haben die Menschen gebissen. Und als alle, die gebissen wurden, mussten sterben. Giftige Schlangen also. Das Volk, nachdem einige gestorben sind, erkannte seine Sünden und wie immer bat Gott um Vergebung. Gott, es tut uns leid, vergib uns. Mose, tut doch was. Gott befahl Mose, das Bildnis einer Schlange aus Bronze zu machen und es an einem Pfosten zu befestigen. Kennt vielleicht dieses Symbol bei den Apotheken. Ne? Es ist nicht genau das Gleiche, das hat eine andere Bedeutung, aber so kann man sich das vorstellen. Und alle, die diese Schlange, diese bronzene Schlange auf dem Pfosten anschauten, blieben am Leben. Einige haben gesagt, ja, das hilft mir doch nicht. Sie sind gestorben. Aber alle, die die Worte Gottes geglaubt haben, sich diese Schlange angeschaut haben, blieben am Leben. Und Jesus fügt etwas hinzu. Er sagt etwas, was auf den ersten Blick uns völlig, also geheimnisvoll erscheinen kann. Er sagt, er selbst soll wie diese Schlange erhöht werden. Wie denn? Vor einem Pfosten, was meint er denn da? Und alle, die an ihm glauben werden, gehen nicht verloren, sondern werden gerettet. Erstaunlicherweise bezeichnet sich Jesus als Menschensohn. Er sagt, der Sohn des Menschen muss erhöht werden. Und damit will er nicht betonen, dass er ein echter Mensch ist, dass er als Mensch für die Sünden der Menschen stirbt. Das ist nicht, was er meint. Er vergleicht sich mit einer genauso geheimnisvollen Figur aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Daniel, wo Daniel, in Daniel 7, in seine Vision jemand mit den Wolken des Himmels kommen sieht, der wie ein Menschensohn aussieht. Daniel sieht eine Vision, er sieht auf den Wolken, da ist eine Figur, die sieht so wie ein Mensch aus. Und dieser Mensch wird zu Gott geführt, zu seinem Thron und bekommt von Gott die Autorität über alle Völker, sodass er die Welt richten wird. Ein Mensch wird die Welt richten, dieser Menschensohn. Und wahrscheinlich auf diesen Menschensohn will Jesus hinweisen. Offenbar gibt es hier eine enge Verbindung zwischen demjenigen, der die Menschen retten soll, der Sohn Gottes, der für die Welt kommt und für die Welt stirbt, indem er sein Leben am Kreuz hingibt. Und wir verstehen, dass das Kreuz gemeint ist, wenn wir das Evangelium weiterlesen. Und demjenigen, der eines Tages, der am Ende die Welt richten wird. Ein enger Zusammenhang zwischen dem Retter dieser Welt, der jetzt für die Welt stirbt, und demjenigen, der die Welt am Ende richten wird. Und in Vers 16 gibt uns Jesus einen Einblick in die Tiefe Gottes. Wir kennen diesen Vers, wahrscheinlich einer der bekanntesten Verse der Bibel. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist ein tiefer Einblick in die Tiefe des Wesens Gottes, was Jesus hier offenbart. Er erklärt, dass das Opfer seines Sohnes Ausdruck der großen Liebe des Vaters ist, Liebe der Vater zu den Menschen, die eine solche Rettung wirklich nicht verdienen. Gott hat seinen einzigen Sohn für die Rettung der Welt gegeben. Es geht nicht nur darum, dass wir verstehen, was dieser Vers meint. Es geht darum, dass wir verstehen, dass wir uns mit allen unseren Fähigkeiten, auch unseren Gefühlen, auch berühren lassen. Dass wir mit allen Sinnen ergreifen, was hier gesagt wird. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit wir gerettet werden. Wir können nicht gleichgültig bleiben. Wir können das nicht ignorieren. Erinnert euch an die Geschichte Abrahams, an dem Gott befohlen hatte, seinen Sohn Isaak zu opfern. Ja, was geschieht am Ende? Isaak wurde verschont. Er musste nicht sterben. Kann es sein, dass ein Gott von einem Menschen, der ihn liebt, verlangt, dass er seinen Sohn opfert? Nein, es war nicht die Absicht Gottes, dass Isaak sterben sollte. Er wird befreit und an seine Stelle wird ein wieder geopfert. Ein Tausch. Aber bei Gott ist es nicht so. Sein Sohn wurde nicht verschont, sondern er wurde wie ein Lamm geschlachtet. Deshalb sagt auch Johannes der Täufer, wenn er Jesus sieht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jeder weiß, welche Bedeutung das Kreuz hat. Wenn ich die Menschen auf der Straße frage oder in meine, weiß ich nicht, Arbeitskollegen oder Freunde oder Nachbarn, wenn ich sie frage, warum Jesus gekreuzigt wurde, werden sie wahrscheinlich antworten, weil die Führer der Juden neidisch auf ihn waren. Die haben ihn als Neid gekreuzigt, weil er die Wahrheit gesagt hat, weil sie ihn nicht mochten. Wenn ich aber Christen frage, da werden sie antworten, ja, der Tod Jesu am Kreuz ist das Zeichen der Liebe Gottes. Aber was ist das Ziel dieser Liebe? Wie zeigt sich die Liebe Gottes? Was ist der Zweck und das Ziel dieser Liebe? Wenn Jesus am Kreuz stirbt, will Gott nur sagen, hey, guck doch mal, wie ich euch liebe. Hat dieses Zeichen der Liebe einen Zweck? Oder ist es zwecklos? Jesus gibt uns den Sinn dieser Liebe, den Zweck. Damit jeder, der an ihn glaubt, an diesen Sohn nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Nicht der Sohn des Menschen aus Daniel steht hier im Vordergrund, der Richter der Welt, sondern der Mensch gewordene Gott. Der Menschensohn soll am Ende der Geschichte die Menschen richten. Der Mensch gewordene Gott, der aus dem Schoß des Vaters kommt, kommt mitten in die Geschichte. Nicht am Ende. Es ist noch nicht zu spät, um gerettet zu werden, um Jesus in dein Herz aufzunehmen, wenn du das noch nicht getan hast. Er kommt mitten in unsere Geschichte, um uns Menschen zu retten. Er braucht auch nicht die Welt zu richten. Aufgrund ihrer Sünde ist die Welt schon gerichtet. Sie steht schon bereits unter Gottes Urteil. Es gibt keine Alternative. Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Liebe Geschwister, der christliche Glaube ist keine Religion wie andere Religionen. Es ist keine Religion, in der man gute Werke tut, um Gott zu gefallen. Wenn du die Menschen fragst, was lässt dich denken, dass du in den Himmel kommst? Sagen, ja gut, wenn ich vor Gott stehe, werde ich Gott erklären, wie sehr ich mich angestrengt habe, Gutes zu tun. Und ich bin ein guter Mensch, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Also Gott wird schon barmherzig mit mir sein. Du kommst aber nicht ins Paradies, weil du in die Kirche gehst, nicht lügst, deinen Partner nicht betrügst, niemand hasst, alle liebst, den Armen hilfst. All diese Dinge werden nicht darüber hinwegtäuschen, dass du ein Sünder bist, wenn man dich mit Gott vergleicht. Wenn wir uns mit Gott vergleichen, müssen wir erkennen, dass wir bei weitem das Ziel verfehlt haben, was Gott setzt. Die Messlatte, die Gott setzt, ist viel zu hoch. Du stehst bereit, jeder von uns steht ohne Jesus bereits unter dem Gericht Gottes. Wird nicht stehen, steht schon bereit. Als die Juden Jesus fragten, was sollten wir tun, um den Willen Gottes zu erfüllen? Bestimmten Übersetzungen gibt es, welche Werke Gottes sollen wir tun, um Gott zu gefallen? Sag uns, Jesus. Da antwortet Jesus, das Werk Gottes ist, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Gott interessiert sich nicht für eure Werke. Er tut selbst ein Werk. Und dieses Werk, was er will, sein Wille, ist, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Jesus. Mit anderen Worten, was Gott verlangt, ist, dass wir unser Vertrauen in seinen Gott, in seinen Sohn setzen. Das bedeutet, dass wir unsere Verlorenheit vor Gott anerkennen müssen. Wir müssen unsere Armut vor Gott bekennen. Wir sind keine guten Menschen. Wir sind von einer Schlange gebissen worden und haben in unserem Blut, in unseren Adern ein tödliches Gift, was unweigerlich dazu führen wird, dass wir sterben werden. Du kannst deine Adern schneiden und versuchen, den Gift nochmal zu... Das wird nicht helfen. Unsere einzige Chance zu überleben ist, dass wir auf Jesus schauen, auf sein Kreuz. Er, der für unsere Sünden gestorben ist, der den Preis bezahlt hat, der notwendig war, um uns ewiges Leben zu geben. Der Glaube an Jesus ist nicht eine Möglichkeit unter vielen. Jesus ist nicht ein möglicher Weg unter vielen. Wenn man sagt, Jesus ist der einzige Weg, dann werden viele Menschen daran Anstoß nehmen. Sie sagen, ja, wie kannst du das sagen? Es gibt so viele Religionen. Wirst du damit sagen, dass alle Religionen nutzlos sind? Ja, das ist nicht ein Philosoph, ein Mensch, der da sagt, das ist Jesus, der Sohn Gottes. Entweder ist Jesus der Sohn Gottes und er sagt die Wahrheit, oder er ist ein Schwindler, ein Betrüger. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir erkennen, wer ist Jesus Christus? Er sagt von selbst, er ist der einzige Weg, um zu Gott zu kommen. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Gott, zum Vater, als nur durch mich. Das heißt, auch wer nicht an ihn glaubt, hat keine andere Möglichkeit, gerettet zu werden. Seine Sünde besteht nicht darin, einen wichtigen Propheten abzulehnen, sondern Gottes Sohn selbst, der die Wahrheit ist. Ja, ich beeile mich, Vers 19 bis 21. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbart werden, dass sie in Gott getan sind. Nikodemus kam bei Nacht zu Jesus. Wir wissen nicht genau warum. Vielleicht dachte er, das sei die beste Zeit, um in Ruhe mit Jesus zu sprechen. Aber Jesus zieht hier eine interessante Parallele zwischen der Nacht und der Finsternis, der Sünde. Wer in der Finsternis lebt, glaubt nicht an den Sohn Gottes, der das Licht ist, und er kommt nicht zum Licht, damit seine bösen Werke nicht aufgedeckt werden, damit seine Nacktheit nicht aufgedeckt wird. Das Hauptproblem, das die Menschen haben, ist, dass sie ihren verkehrten Lebensstil nicht aufgeben wollen. Ich kann mich erinnern, damals in Frankfurt auf einer Straße, ich habe mit jemandem gesprochen, der ein Zuhälter war, der Gott suchte. Er wollte aufhören, weil er sagte, wenn ich aufgebe und Jesus folge, verliere ich sehr viel. Er konnte nicht. Er hatte eine Wahl getroffen. Der Mensch möchte sich nicht vor Gott demütigen und das empfangen wollen in Demut und Bescheidenheit, was ihm das Ewige, was Gott mit dem ewigen Leben schenken möchte. Zum Schluss, mit seinen Worten wirft Jesus ein Licht auf die Tragödie, die sich in dieser Welt abspielt. Je mehr die Zeit läuft, umso mehr bin ich überzeugt, dass es eine wahre Tragödie ist, was wir heute erleben. Es war schon damals eine Tragödie, aber es wird noch zu einer schlimmeren Tragödie. Auf der einen Seite steht der gütige und barmherzige Gott, der alles für diese Welt getan hatte. Gott hat alles getan. Es gibt Menschen, die sagen, wo ist Gott? Warum macht er nicht mehr? Gott hat alles getan, was notwendig war, um diese Welt zu retten. Indem er seinen Sohn gegeben hat. Was soll er noch mehr geben? Das ist der größte Beweis seiner Liebe, die Hingabe seines Sohnes, der für die Welt am Kreuz gestorben ist, damit das Problem der Sünde, das wahre Problem der Menschheit, endlich gelöst wird. Die Lösung ist da. Und auf der anderen Seite, deshalb ist es eine Tragödie, sehen wir die Welt in all ihrer Grässlichkeit, Abscheulichkeit. Die meisten Menschen wollen ihre schlechten Taten nicht aufgeben. Das wird ganz deutlich im Buch der Offenbarung, das wir betrachten. Gott schickt Gerichte und statt dass die Menschen Buße tun, verharren sie noch mehr in ihrer Verstockung und fluchen den Namen Gottes. Verfluchen seinen Namen. Sie wollen ihre schlechten Taten nicht aufgeben und versuchen nicht einmal, sich mit Gott zu versöhnen. All dies kann und darf uns nicht gleichgültig lassen. Können uns fragen, wo stehen wir hier? Das kann uns nicht gleichgültig lassen. Die Frage, die sich an uns stellt, ist die, wie begegnen wir dem Sohn Gottes? Wie begegnest du Jesus? Glauben wir seinen Worten und sind wir bereit, ihn mit Freude zu empfangen? Und ihm zu vertrauen. Und er wird dich nicht enttäuschen. Oder gehören wir zu denen, die ungläubig bleiben? Ungläubig bleiben macht uns nicht neutral. Viele Menschen sagen, ich nehme keine Stellung. Ich bleibe neutral. Ich bin nicht gegen Jesus, aber sie sind auch nicht für ihn. Ungläubig bleiben, das heißt, wenn du Jesus nicht annimmst, wenn du an Jesus nicht glaubst, da bist du nicht auf neutralem Boden. Keine Reaktion ist eine Ablehnung des Sohnes Gottes. Und im weiteren Verlauf des Kapitels, und ich beende mit diesen Worten des Johannes des Täufers, er wird folgendes Zeugnis ableben. Ganz am Ende vom Kapitel, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, das heißt nicht vertraut, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Amen.